Herzlich willkommen beim Tri-Circuit Podcast. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensportserie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 11 Destinationen, 1000 Geschichten. Ich bin Marco Sommer, selber Triathlet, seit Jahren Podcaster und Eventmoderator und wie du hörst, komme ich aus Deutschland. Aber meine Gäste dürfen natürlich Schweizerdeutsch reden. Heute zu Gast ist Jan van Berkel, Triathlon-Profi und unter anderem Sieger des Ironman Zürich 2018. Viel Spaß bei dem nun folgenden Interview mit Jan van Berkel. Der Jan van Berkel ist zu Gast hier bei Tri-Circuit Podcast. Grüß dich.
Hallo.
Hi. Schön, dass es geklappt hat. Und ja, für dich da draußen, wir sprechen uns zu später Stunde. Deswegen, müssten eigentlich Profis nicht um 9 Uhr abends bereits im Bett sein?
9 ist dann schon ein bisschen früh. Also, mein Ziel ist jeweils vor 10 Uhr. Also, man will ja auch noch irgendwie ein bisschen sozial verträglich sein, oder? Und dann mit 9 Uhr, so mit meinem Alter, wäre man das wahrscheinlich.
Ich hätte gesagt, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die ich jetzt vielleicht noch nicht kennen, stell dich einfach mal den Hörern kurz vor, wer du bist. Ich meine, Jan van Berkel kennen wir jetzt, oder wissen wir. Und aber wo kommst du her in der Schweiz und ja, wann und wie kamst du zum Triathlonsport?
Also eben, ich bin Jan van Berkel, Jahrgang 86, das heißt 33 geworden dieses Jahr. Ich bin zu Hause in Dielsdorf im Zürcher Unterland, neben dem Flughafen, auch aufgewachsen in der Region. Mein Name, der ist nicht besonders schweizerisch, weil mein Vater aus den Niederlanden stammt. Ich bin aber in der Schweiz geboren und meine Mama, die wollte einen kurzen holländischen Namen und da war die Entscheidung sehr schnell gemacht und gefällt, weil da gab es nur einen. Und
das heißt doch, du sprichst Niederländisch, oder?
Ich spreche von allen Sprachen, also Englisch, Französisch, Spanisch. Niederländisch am schlechtesten, weil ich bin geboren und aufgewachsen in der Schweiz. Also mein Vater schämt sich ganz wenig deswegen, aber er war einfach als Pilot nicht so viel zu Hause. Meine Mama ist Schweizerin und die hat gesagt, sie spricht keine Fremdsprache mit ihren Kindern. Aber ich kann mich verständigen, könnte mich durchschlagen in den Niederlanden, ja. Ja, und wie ich zum Triathlon gekommen bin, eben auch von wo ich, dass ich aufgewachsen bin, in einem kleinen Dorf nahe am Waldrand, war immer im Schwimmclub und Nicolas Spirig ging in die gleiche Primarschule, in die gleiche, das gleiche Gymnasium. Aber Triathlon ist kein Fremdwort bei uns in der Region. Das war auch schon früher, als es exotischer war, nichts Exotisches.
Okay.
Bei uns und sie hat bei meiner Mama Basketball gespielt in der Mannschaft und hat dann mal gesagt, ja, du musst doch nicht nur schwimmen, das ist irgendwie langweilig. Und dann hab ich das erste Rennrad von Nicola abgekauft. Das war mit 24 Zoll Kohlereifen. Also nur schon, bis man dann an neue Reifen findet, war eine Challenge. Und das war meine erste Schweizmeisterschaft, da bin ich Zweiter geworden.
Krass.
Und ein bisschen auch mein Talent entdeckt, auch die Freude daran und bin hängen geblieben im Sport.
Okay, das heißt, Nicola hat danach gesagt, wow, war die richtige Entscheidung, oder?
Das war so extrem natürlich, wie ich in den Sport gekommen bin. Es war nie so, meine Eltern, die haben das unterstützt, aber nie gefordert. Also gefördert, ja, gefordert, nein. Meine Mama war Basketballerin und mein Vater, der hatte nie die Chance, zu Hause Sport zu machen. Der musste mithelfen im Familienbetrieb. Ja, so von dem her war das ganz natürlich, wie ich einfach da reingerutscht bin. Und wir hatten auch keine Ahnung von Material und so. Also wenn alle rundherum schon das Profimaterial hatten, waren wir da ziemlich Anfänger. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal das Bikini-Oberteil meiner Schwester als Triathlon-Top dann benutzt, weil ich im ersten Jahr das T-Shirt ausgezogen habe und dann gedreht habe, damit die Startnummer vorne und hinten ist, weil das mit dem Bändel und so haben wir noch nicht begriffen. Mein erstes Produkt war auch ein altes Dream Team Basketball-Shirt, weil das schnell trocknete.
Cool.
Also von dem her, das war ganz natürlich einfach reingekommen und ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsrezepte von mir, dass es so natürlich einfach gewachsen ist.
Stark, super. Aber dennoch, ich meine, Nicolas Spirig,
Er ist ja keine Unbekannte in der Schweizer Szene. Bekommst du heute immer noch ab und zu ein paar Tipps von ihr? Oder?
Wir haben ein bisschen weniger Kontakt. Wir haben dann auch mal noch zusammen studiert. Und wir kreuzen uns immer wieder mal im Training. Aber sie hat sehr ihr Betreuerstab mit Brett und auch mit der Familie. Und da ist sie natürlich in ganz anderen Zeitrahmen unterwegs. Und ich habe ja mittlerweile auch einen Coach. Aber ich wüsste ganz sicher, dass wenn ich eine Frage hätte, würde sie mir Antwort geben und das schätze ich sehr.
Cool. Welchen Coach hast du, wenn ich fragen darf?
Mein Coach ist Daniel Plus. Das ist ein englischer Sportwissenschaftler.
Okay.
Und war selber erfolgreicher Ironman-Triathlet. Hat jetzt letztes Jahr die Age Group WM overall gewonnen. Mhm. Er wohnt in Neuseeland und ist dort zuständig für die Sport Science der Ruderer.
Stark, super. Vielleicht ganz blöde Frage, weil wann hast du angefangen mit Triathlonsport? Ich glaube Ende der 90er, oder?
Boah. Ja, ich will mal so sagen. Mein erstes Triathlon war wahrscheinlich 1996 auf der Landiwiese.
Okay.
Wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich glaube 1996, ja.
Und ich meine, offensichtlich bist du ja dran geblieben bis 2019. Was gefällt dir so an der Sportart Triathlon?
Ganz ehrlich, wenn man jung ist, dann macht man gerne das, wo man erfolgreich ist. Das gehört ganz sicher dazu. Mhm. Also, oder man merkt einfach, in was man gut ist und was einem einfacher fällt als anderes. Also, ich war auch früher mal noch Wasserspringer und das hat mir auch Spaß gemacht, aber es war einfach eindeutig nicht mein Talent, oder? Das war sicher in der Jugend und heute ist es mehr einfach auch die extreme Freiheit, die mir mein Beruf gibt, in der schönen Schweizer Natur mich zu bewegen. Ich glaube, das ist wirklich die Grundmotivation. Mhm. Finanziell ist es nicht, weil ich habe Jura studiert und als Jurist würde ich mehr verdienen als Triathlet. Ja. Von dem her, das ist mir nicht irgendwie eine Antriebsfeder. Es ist schön, dass ich meinen Lebensstil, so wie ich ihn führen will, finanzieren kann mit dem Sport. Mhm. Aber es ist sonst nicht ein Antrieb. Und ich glaube, das ist das langfristige Rezept für eine lange Karriere.
Dass man etwas tut, nicht des Geldes willen, sondern weil man es wirklich machen möchte, weil man einfach voll dafür brennt, oder wie?
Letzten Endes sind wir ja in einer realen Welt und von Ideen kann man nicht leben, oder? Ja. Also das ist...
Man muss schon was tun.
Man muss auch, das Finanzielle, das muss passen, man muss da hart arbeiten, man muss als Sportler, als Triathlet von einer Randsportart, nenne ich es weiterhin, Leute finden, die an einem glauben und dann mit denen zusammenarbeiten. Aber eben, du hast recht, wenn du sagst, man macht nur das richtig gut, was man auch gerne macht.
Ja, ich habe dich ja so, du bist schon etwas längere Zeit auf meinem Radar. Ich habe dich mehr so als Langdistanz-Triathlet jetzt kennengelernt, aber ich habe aus der Vorbereitung weiß ich, dass du auch lange Zeit auch Kurzdistanzler gemacht hast. Und sogar auch, ich glaube, ja, so Ziel hattest Olympia 2012 London. Mhm. Wann kam so der Switch dann Richtung Langdistanz und warum?
Also ich habe wirklich für Olympia gebrannt. Ich denke nach wie vor, auch als Ironman, ich nehme jetzt mal die Sportart Triathlon als eines, dass das Olympiarennen wertvoller ist als der Ironman Hawaii. Weil man ist der ehemalige Hawaii-Sieger, aber man ist nie ehemaliger Olympiasieger. Mhm. Das ist man für immer. Und für mich war Olympia das geschichtlich Geladene, das war das größte Ziel, das ein Sportler haben kann. Und ich habe es verpasst, aber jetzt mit mehreren Jahren Abstand kann ich sagen, ich habe in dem Moment alles gemacht, was ich in dem Moment für richtig hielt, um mein Ziel zu erreichen. Es hat nicht gereicht. Und deshalb schaue ich zurück ohne ohne einen bitteren Nachgeschmack. Mhm. Und wieso ich gewechselt habe, war eben, ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war die letzte Quali-Chance, das war in San Diego. die habe ich verpasst. Dann brach die Welt, der Traum zusammen. Und dann hatte ich einen Flug von San Diego nach L.A. und dann von L.A. nach Zürich. Mhm. Ich habe im Flieger von San Diego nach L.A. die Anmeldungsformulare ausgefüllt für den Ironman Zürich und sie am Flughafen von Los Angeles abgeschickt.
Okay.
Und habe gesagt, so jetzt, jahrelang habe ich in Zürich an der Landewiese zugeschaut, jetzt will ich das selber mitmachen. Und wenn es ist, um Abschied zu nehmen vom Sport, dann ist es so, wenn es eine neue Karriere gibt, ja, das habe ich gar nicht so gedacht. Ich habe einfach, das war pure Emotionen. Ich okay. wollte da einen Ironman in Zürich machen.
Klasse.
Ja, und dann war das mein erster Ironman da. Da war ich doch sehr lange in Führung sogar. Und dann wurde ich Zweiter hinter Ronny. Habe doch einige gute Leute hinter mir gelassen. Und ja, das hat mir dann natürlich Türen geöffnet und auch die Augen geöffnet für mein wahres Talent, ja.
Ja, so zwischen Kurzdistanz einfach mal so dann auf die Langdistanz zu gehen. Hast du denn noch großartig dein Training vorher umgestellt oder einfach so probiere ich es einfach mal?
Also ich war mein eigener Trainer für die, das waren so eine 10 Wochen oder 8 Wochen zwischen San Diego und Zürich, oder? Also ich war natürlich, das muss man sagen, ich habe zwar die Olympia-Quali verpasst, aber ich war in absoluter Topform, oder? Ja. Also das ja. heißt, ich habe nicht von null begonnen. Ja, dann habe ich wirklich so voll anfängermäßig mal geschaut, was es denn so braucht für einen Ironman. Mal gesehen, was das so für Zahlen sind und was es braucht von Ernährung. Und 3 Wochen vor dem Rennen kam dann auch mein erstes Zeigfahrrad. Das war ein bisschen knapp. Dementsprechend war dann auch meine Sitzposition relativ verkrampft und gewisse Körperteile relativ taub nach kurzer Zeit. Aber keine weiteren Details. Also ich habe probiert, um in der kurzen Zeit Spezifik mir anzueignen, aber es hat natürlich nicht gereicht. Oder? Da hat man also nach 20 Kilometern beim Laufen, da waren meine Beine absolut matsch. Und andererseits bin ich natürlich rausgelaufen mit 3,20 Pace. Das war ja dann irgendwie fast 40 Sekunden langsamer, als ich mir gewohnt war von ITU. Und entsprechend mega easy. Aber ja, das Problem ist dann, dass du danach noch 40 Kilometer hast, oder?
Ja. Allerdings, ja. Aber dennoch, ich meine, Platz 2 ist doch Hammer.
Ja, das war natürlich wirklich auch so, dass der Paukenschlag, so da, jetzt kommt ein Junger, und für mich war es dann auch das Zeichen dafür, dass ich für die Distanz gemacht bin und nicht für die kurze.
Und ich habe gesehen, du hast es auch nach Hawaii geschafft, ne, als Pro. Wie war das so? So
zum war viermal Mal in Hawaii.
Okay, Gratulation.
Ja, und das war für mich eine so, Olympia war einfach das Größte, was unser Sport bietet, aber so die Faszination, das war immer Hawaii, oder? Das ist das, was man als kleiner Junge nie da in den Triathlon-Magazinen sah, weiß ich noch genau, oder so. Da die Lava-Wüste und den Queen Cay und ja, das ist der Startort mit der Bucht von Kona, das ist einfach magisch, dass der Morgen dort, wenn die Sonne über dem Hualalai aufgeht und ja, ich würde es eine ohrenbetäubende Stille nennen, die da herrscht. Es ist wahnsinnig ruhig, aber es ist doch sehr laut. Und man spürt die Spannung von den Leuten, die dort sind. Man spürt die Geschichte des Sports.
Ja.
Und als ich das erste Mal da war und dann das Band geöffnet wurde für uns, um ins Wasser zu steigen, da war der Helikopter oben und da habe ich hochgeschaut und dachte so, 20 Jahre lang hast du durch die Kamera da oben runtergeschaut und jetzt bist du selber hier. Das war richtig geil. Okay. Da war ich noch nicht im Wasser, aber die Brille schon voll Wasser. Und ja, und dann trotzdem, oder, dann ist es die WM, oder? Also, da muss man, einerseits ist Hawaii die Faszination und andererseits für mich ist es die WM. Also, ich gehe dahin, um zu schauen, wie viel der Welt ich bin. Und da muss man danach auch die Emotionen mitnehmen an einerseits und andererseits auch sagen, hey, es ist einfach ein Ironman, wo du möglichst schnell sein willst.
Sicher.
Und auch eben die Situation, die ich habe mit dem Helikopter in der Bucht, ja, danach geht's rein und dann musst du möglichst schnell an die Startline und dort bei den Surfers dich richtig positionieren, weil Minute später, wenn die Hymne fertig ist und es heißt Thank you Paddlers, dann hast du den ersten Arm am Kopf. Und wenn du dann noch immer irgendwie träumst vom kleinen Jungen, der von Hawaii träumt, dann bist du sehr schnell weit hinten.
Ah, sicher.
So. Und das ist so das Spezielle in Hawaii sicher. Und ja, sonst es ist ja manchmal denke ich so wie ein bisschen der Wallfahrtsort unseres Sports oder so, wenn man sagt, der Fußball, der hat das Wembley-Stadion, irgendwie der Tennis hat die Wimbledon-Grasfelder, Radfahrer haben Alpe d'Huez und wir haben den Ali Drive. Und, ja. Es ist auch schön, dass viele Age-Grupper das Gefühl teilen können. Das macht es auch ganz speziell.
Ja, da ist auf jeden Fall was dran, was du erzählst. Ich habe letztens auch den Mark Allen gehört, der auch Hawaii, Kona immer mit was Magischem, auch Spirituellem halt verbindet.
Ja.
Geht dir das?
Er war da natürlich sehr speziell, oder? Er hat da wirklich das Schamanische fast schon da für sich entdeckt.
Ja.
Was auch sehr spannend ist, oder jeder Mensch hat eine Art, wie man mit den Schmerzen von Ironman umgeht, und Mark hat das dann so gemacht und Ich finde, das war nichts, man könnte sagen, dass Natascha das nicht als Schamanin gemacht hat, aber die hat sich auch auf eine ähnliche Weise in eine Trance versetzt, würde ich fast schon sagen. Und wenn man früher über ihre Zitate gelacht hat oder in einer breiten Öffentlichkeit über sie lacht, versteht man es eigentlich relativ gut, wenn man mal sich ein bisschen überlegt, wie die menschliche Psyche funktioniert.
Für die Hörer da draußen, die das jetzt nicht genau wissen, was hat die gemacht mit Trance-Zustand, wenn du so
ja, sagst? Natascha hat einfach jeweils beim Marathon irgendwie die unbändigen Schmerzen und so, die man hat. Und also ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der die hat, aber das bringt ja unser Sport ja so ein bisschen mit sich. Und Natascha wurde dann so, wie war es beim Marathon, hat sie gesagt, ja, ich habe mich gefühlt wie ein Wolf, der durch die Steppe läuft und habe die Vögel gehört zu zwitschern und habe mich da inspirieren lassen von deren Melodie. Mhm. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man auf der absoluten Top-Ebene sich fordert und so viele Schmerzen hat und fähig ist, seinen Kopf derart zu entfernen von der echten Schmerzen, die in der wahren Welt herrschen, ja. Dann ist man so etwas fähig, was viele Leute nicht sind.
Das stimmt, ja. Darf ich fragen, wie viel Zeit du investierst, Trainingszeit, um so schnell zu sein, wie du es bist?
Also ich trainiere sehr stabil eigentlich, mache wenige so Ruhewochen so und aber auch wenige so richtige Spitzen und das ist dann etwa so bei 27 Stunden pro Woche.
Okay.
Und ich mit meinem Coach, wo ich jeweils früher doch oftmals noch eine Woche so um die 40 hatte, dann für wieder eine Woche mit 15, sind wir heute doch sehr stabil, Jahr ein, Jahr aus, so etwa knapp unter 30.
Und dann werden so einige da draußen denken, okay, das geht ja schon fast Richtung Fulltime-Job, weil ich meine, das ist wahrscheinlich reines Training, da ist wahrscheinlich noch kein Physio, Mentaltraining, vielleicht noch nicht enthalten, oder?
Ja, also eine, das Training sind ja nur die Stunden, die ich aktiv bin.
Klar.
Also ich mache immer so einen blöden Spruch, so ein Schlafen gehört zu meinem Job dazu, oder? Und wenn ich dann 9 Stunden schlafe und 5 Stunden trainiert habe, aber schon 14 Stunden gearbeitet, was dann doch schon nahe an den Vollzeitjob rankommt, dann kommen Verpflichtungen, wie der heutige Podcast, der ja keine Pflicht ist, aber Freude, aber trotzdem schlichtweg einfach auch Zeit braucht. In einem Leben, dann kommen Sponsorentermine dazu, ich mache mein eigenes Management, das heißt, kommen viele Koordinationen dazu, eben wie du sagst, auch die Recovery, die Erholungszeiten. Ich bin da ein sehr pflegeleichter Athlet. Ich sage einfach, ich schlafe gut und ich nehme mir Zeit für Ruhe, für mich und verfalle da nicht in einen Aktionismus mit Methoden, die aus meiner Sicht die meisten etwa so viel bringen, wie man einfach ruhig auf dem Sofa liegen bleiben könnte. Von dem her, ich coache Age-Group-Athleten, 8 an der Zahl und einen Nachwuchsathleten auf der ITU-Distanz. Die Age-Group-Athleten, das ist so ein bisschen für mich ein Nebenjob, Nebenerwerb. Der Nachwuchsathlet, das ist für mich so das Giving Back. Das mache ich gerne, weil, um meine Erfahrung weiterzugeben und dem Triathlon etwas zu geben. Ich hatte auch mal einen Nachwuchstrainer, der mich damals gratis gecoacht hat, und so konnte ich das weiter zurückgeben. Von dem her, so ist dann mein Tag eigentlich wirklich voll. Und, ich starte jetzt im September eine Ausbildung im internationalen Sportrecht. Das sind 2 halbe Tage pro Woche während einem halben Jahr. Und meine Frau hat schon gesagt, ja, dann musst du aber ein paar Athleten abgeben, weil das hast du sonst keine Zeit. Also der Tag eines Triathleten ist voll, ja. Aber schön voll.
Ja, allerdings, ja. Internationales Sportrecht, warum? Warum machst du das?
Ich habe Jura studiert und bin, mein Abschluss, der war noch mit Lizenziat, das ist gleichwertig wie ein Master in Rechtswissenschaften. Mhm. Und ich glaube, dass ich viel gesehen habe in meiner Zeit als Sportler und dass es da weiterhin Bedarf gibt im Sportrecht für Leute, die eben beide Welten gesehen haben. Es braucht brillante Juristen, und wahrscheinlich werde ich nicht mehr der brillanteste Jurist, wenn ich jetzt da 6 Jahre ein bisschen mehr Triathlon gemacht habe und weniger Juristerei. Aber ich verstehe, was der Sportler braucht, und ich glaube auch zu verstehen, was der Sport braucht von den Juristen.
Okay.
Und ja, das sehe ich Optionen für mich dann nach der Karriere.
Prima. Du hattest vorhin gesagt, 2012, so innerhalb von kürzester Zeit auf Ironman Zürich vorbereitet. Du bist ja nicht nur einmal dort gestartet, und wenn ich richtig informiert bin, hast du so die Folgejahre, warst du sehr, sehr häufig auf dem Podium, und letztes Jahr 2018 hast du das Ding zum ersten Mal richtig, ja, hast es gewonnen. Mhm. Erstmal Gratulation dazu, ja. Weil ich meine, wenn man es häufig probiert und dann, ja, jetzt in dem Fall 2018 hat es hingehauen. Hast du damit gerechnet im Vorfeld?
Mit etwas rechnen kann man im Sport nie, aber ich wusste immer, dass ich es drauf habe. Hm. Ich habe immer an mich geglaubt, und ich konnte mir es vorstellen, sagen wir es mal so. Ich wusste, dass ich die Fähigkeiten habe, und ich konnte mir es wirklich vorstellen, und ich hatte die Geduld und den Wille, und ich habe die harte Arbeit geleistet, das wusste ich auch letztes Jahr mit einer sehr großen Sicherheit,
okay,
dass ich alles habe, was es braucht, um zu gewinnen. Deshalb war es höchst emotional im Ziel in Zürich und auch die Tage danach, aber vielleicht war ich deshalb nicht so überschwänglich, weil für mich war das, ich wusste, dass ich es drauf habe. es war ein Erfüllen. Endlich mal konnte ich wirklich zeigen, was ich kann in Zürich. Und das war auch das Schöne für mich irgendwie im Nachhinein, oder das, und vielleicht war es auch deshalb für die Leute rundherum speziell, weil, ja, der Schweizer insbesondere, aber allgemein, die Leute haben gerne so ein bisschen einen Underdog oder den Verlierer. Und da war ich mehrere Jahre, und ich bin immer mit gesenktem Haupt oder vielmals geschlagen von der Landivise nach Hause gegangen, aber ich kam wieder, und es hat sich ausbezahlt,
ja. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, ja, da hast du wirklich Ironman-Qualitäten an den Tag gelegt, weil gab es auch mehr so Punkte, wo du halt mir ein bisschen auch in dir gezweifelt hast in den letzten Jahren?
Zweifel ist ein sehr hartes Wort, oder? Hinterfragen jeden Tag, oder? Jeden Tag, weil wenn du dich nicht mehr hinterfragst, dann kommst du nicht mehr vorwärts. Aber Zweifel bedingt dann auch einen Verlust an Glaube an dich selber. Und ich würde sagen, der Punkt, der ist nie gekommen, weil sonst wäre ich nicht mehr leistungsfähig auf höchstem Niveau gewesen. Der Punkt, wo ich wirklich sagen muss, hey, was soll ich jetzt noch machen, der kam schon, aber ich habe dann sehr schnell nach Antworten gesucht. Also ich habe nach Antworten gesucht und nicht einfach nur die Frage im Raum stehen lassen.
Ja. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, korrigiere mich gerne, aber kann es auch sein, dass du eine Antwort auch im Rahmen der, oder im Punkt Ernährung gefunden hast?
Ja, ich habe 2016 eben mit meinem Trainer Ende Jahr begonnen zu arbeiten und er ist sehr bekannt dafür, für seine Ideologie im Sinne, oder nee, nicht Ideologie, seine Expertise, Entschuldigung, im, ja. Sinn, im Low-Carb, High-Fat-Bereich. Dahingehend hat er mich zu einem Leistungstest geschickt, bevor wir begonnen haben, zusammen zu arbeiten, und hat er gesehen, wie meine Fettoxidation war, hat er gesagt, es wundert mich, dass du überhaupt so gut warst mit so einem, mit so Scheißwerten. Ja, er ist Wissenschaftler, er sieht da Zahlen. Okay. Und dann habe ich auf eine Low-Carb-High-Fat-Diät umgestellt, was mittlerweile für mich eigentlich keine Diät mehr ist, sondern einfach eine Ernährungsweise. Danach haben wir, das haben wir begleitet, oder wirklich mit den bestimmten Tests, Körperzusammensetzungen auch, Fettoxidationsrate in der Spirometrie gemessen. Und das hat sich natürlich wirklich massiv verändert. Und das hat sich dann auch in meinen Rennresultaten gezeigt. Ich war ja ein Läufer, ich konnte unter 31 Minuten laufen in ITU und den Halbmarathon auch nahe an 1:10. Das heißt, ich hatte ein gewisses Grundtalent und habe ein gewisses Grundtalent im Laufen, aber das konnte ich im Marathon einfach nie zeigen. Meine Ironman-Marathons waren zwischen 2:55 und 3 Stunden. Und letztes Jahr habe ich 3 Ironman gemacht, Neuseeland, Texas und Zürich, und die waren alle 2:44 oder 2:45.
Super.
Und ohne Leistungsminderung in der zweiten Hälfte.
Wow.
Und das ist einfach der Metabolismus, der 100% optimiert ist jetzt, ja.
Das heißt, was kommt bei dir so auf den Tisch, wenn du isst?
Ja, wenn meine Kollegen jetzt das dann noch hören, dann würden sie jetzt sagen, der Avocado-Man, oder? Weil Avocado so, das ist der Inbegriff der gesunden Fette ist, aber mittlerweile ist das ja fast schon so schäbig wie Fliegen, oder? Da darf man ja keine Avocados mehr essen, weil die kommen ja von Mexiko und so. Hm. Aber eben, also das lassen wir das Thema noch nebenbei. Also meine Ernährung, die muss jetzt einfach mal für meinen Sport passen, und einem zweitrangigen schaue ich dann sicher auch auf eine gewisse Ökobilanz.
Okay.
Also die klassische Ernährung heutzutage sieht, hat man etwa 80 Gramm der Energie aus Kohlenhydraten, und ich habe eigentlich die Pyramide umgedreht und ich habe 80 Gramm meiner Energie aus Fetten. Das bedeutet, ich mache selbstgemachte Mayo, die ich überall drauf schmiere und in Massen. Ich dosiere das Olivenöl nicht mit den Fingerspitzen, auch, sondern eher mit dem Handgelenk. ich brauche Mascarpone anstatt Magerquark. Auf meinem Instagram poste ich immer wieder mal etwas mit leicht ironischem Hashtag Foodblogger dazu, weil ein richtiger Foodblogger würde ja die Hälfte neben die Schüssel leeren, oder? Das mache ich nicht, ich will alles in der Schüssel. Ja, einfach alles eigentlich, wo es eine fettige Variante gibt, nämlich die fettige. Das ist ganz einfach. Was dann halt nicht mehr auf den Teller kommt, ist Pasta, Reis, Brot, Kartoffeln, ja, so die Dinge.
So das Gegenteil von Carbo-Loading und Pasta-Party und
ja,
so.
Ja, Carbo-Loading mache ich ja dann schon, aber nicht jeden Tag.
Mhm. Stichwort Instagram, ja, verlinken wir hier in den Shownotes zu diesem Tri-Secret-Podcast, sodass du dann da draußen dir den Instagram-Account vom Jan mal direkt anschauen kannst, was er dir so alles an Fotos und an Foods...
Und nicht alles zu ernst nehmen, gell? Also das, ich nehme ja, mich nicht ernst.
Muss ich ja gleich auch mal reinschauen, du. Und jetzt sprechen wir uns in der Saison 2019. Wie verlief die Saison für dich bislang? Ich meine, wir sprechen uns im Juni.
Ja, eben so 19 ist ja jetzt ganz neu für uns Profis mit der neuen Hawaii-Qualifikation, wo es wieder über die Slots geht. Das heißt, früher über die Punkte konntest du so ein mittelmäßig gutes Rennen machen und dann ein sehr gutes, und dann hat es gereicht.
Ja.
Jetzt, wenn du Fünfter wirst an einem hochdotierten Rennen, bringt es dir gar nichts. Und wenn du in Zürich Dritter wirst, bringt es dir auch nichts. Da gibt es 2 Plätze für Kona und fertig.
Okay.
Und ich war 2 Wochen vor Südafrika, wo ich in der Top 5 Vierter werden wollte für den Kona-Slot. Absolut in mega, mega guter Form.
aber hat mir dann einen Nerv entzündet, den Ischiasnerv.
Oh nee.
Und musste dann wirklich eine Woche, 10 Tage pausieren, vor allem auf dem Zeitvorrat, Mühe da mit der extremen Position. Und es war nicht viel Trainingspause, es war einfach der falsche Zeitpunkt. Und ich hätte in Südafrika starten können, aber war einfach nicht ganz fit und das lohnt sich dann einfach mit den neuen Quali erst recht nicht mehr.
Klar, sicher.
Dann habe ich mich entschieden, auch nicht irgendwie noch kurzfristig was reinzudrücken, weil Zürich dieses Jahr das letzte Mal stattfindet, kriegt es noch ein höheres Gewicht. Mit der 1 starten will man auch wirklich fit sein und die 1 ehren. Ich bin dann jetzt vor 2 Wochen in Barcelona gestartet und eben da... für die Instagram-Follower von mir, die haben das gesehen, da habe ich relativ viel geflucht in der Race-Zusammenfassung, war dann einfach ein bisschen ehrlich und das war auch wirklich ja, scheiße, Punkt. Aber das war gut, weil das hat mir schön die Augen geöffnet, dass noch richtig viel Arbeit da ist für Zürich. Und jetzt bin ich im Trainingslager im Engadin für 3,5 Wochen und bereite mich jetzt für Zürich vor. Klasse. Und dann nach Zürich kommt dann hoffentlich Hawaii. Ich war jetzt 4-mal Hawaii, hatte nie ein richtig gutes Rennen. Es wäre schön, noch ein gutes Rennen da zu haben. Ja.
Ja, du, da drücken wir dir ganz, ganz doll die Daumen, dass das mit der Titelverteidigung in Zürich klappt und dass du dich dann direkt qualifizierst für Kona. Ein komisches Slot-Verfahren, oder? Ich meine, ja. Vor allem mit den Punkten hattest man mehr Rennen, um entsprechend Punkte zu sammeln. So, wenn du halt während des Rennens halt feststellst, wie, ups, es wird nichts, dann droht man nicht mir dann halt irgendwie vorab das Rennen halt mit abzuhaken und vielleicht auszusteigen, um dann die Körner zu sparen fürs nächste?
Es ist eindeutig so, dass der Finish für ein Rennen natürlich absolut keinen Wert mehr hat, oder? Also ich würde mal sagen, das war schon früher bei uns Profis so, die Diskussion da, lohnt es sich ein Rennen zu finishen, oder? Wenn wir jetzt einfach mal ganz rational überlegen, ist das nicht der Fall, dann lohnt sich das nicht. Aber ich bin da halt ein bisschen ein Sportromantiker und würde sagen, dass es sich eben auch für mehr als nur einfach das Preisgeld oder den Rang zu rennen lohnt. Aber es ist, das war dann früher doch auch immer noch, wenn man eben Südafrika jetzt nimmt mit 4.000 Punkte rennen, dann sagt man, nee, ich kann noch um den 7. kämpfen, weil der 7. und der Sieg in Zürich, der qualifiziert mich. Oder der 2. in Zürich. Der 5. in Südafrika, der gibt mir so viele Punkte, dass ich danach 3. werden kann in Zürich. Wenn ich jetzt rechnen würde, 3. in Zürich und 5. in Südafrika, hätte mir letztes Jahr gereicht, aber dieses Jahr nicht. Und das ist eine Tendenz, die man sehen wird. Und das andere ist, dass wirklich gute Leute wenig Rennen machen müssen. Das heißt, je nachdem eine längere Karriere genießen können.
Ja.
Aber da sieht man, die Tendenz ist eigentlich auch nicht hier, weil die machen dann einfach Rennen, wo sie dann gut bezahlt werden dazu. Letzten Endes ist es eine Diskussion, die ich mich momentan einfach mich nicht groß belastet oder mich nicht einmische, weil ich bin Empfänger des Reglements momentan und nicht derjenige, der entscheidet. Oder und ich muss mich dem beugen. Und ich, ja, was für mich mehr irgendwie schade ist, sind die hat einfach die extrem große Zahl an Rennen, oder wo es die Profifelder dann so dezimiert oder einfach ausdünnt. Ich hätte eher Datenhebel angesetzt.
Jetzt warte erst mal ab, jetzt rockst du Zürich und dann fliegst nach Hawaii.
Kann das als Sportjurist dann noch anpacken, das Ganze mit den Reglementen.
Ja, das kannst du dann später machen, wenn du Hawaii gewonnen hast dann. Jetzt rockst du erstmal Zürich und dann fliegst nach Hawaii und dann rockst du dabei.
Genau.
Wir hatten ja vorhin schon mal ein bisschen über Hawaii gesprochen, über Kona. Was meinst du, was braucht es, um dort auf Hawaii ganz oben zu stehen?
Ein Marathon unter 2,40 bei 40 Grad. Also was es braucht, ist das Spezielle ist sicher, dass man einfach noch mit der Hitze umgehen muss. Und sonst, ja, so ein Ironman wie jeder andere auch, sind einfach die Besten der Welt am Start. Das ist der Unterschied, oder?
Mhm.
Ja. Und das macht der Price ist high und dann gibt es dann auch manchmal Fehlentscheidungen. Und ich habe es gerade heute mit einem Kollegen darüber gesprochen, wo du in Zürich zu dritt bist, vorne zu vierten und mal sagst, hey Jungs, ist ein bisschen viel mit 330 Watt nach Rappes wieder unterballern am See entlang. Wir müssen noch 7 Stunden. Da fährst du halt in Rappi bis nach Waikoloa mit 370 manchmal im Seiten, wenn du denkst dir einfach, ist bei euch vorne fertig oder macht ihr auch das Ganze? Und das ist dann halt so, ja, mit dem muss man umgehen können. Und ja, von dem her, ich bin jetzt, mein Kopf ist jetzt auf Zürich fokussiert, aber ja. Ich habe gesehen, was es braucht. Ich denke, ein unter 240 zu laufen auf Hawaii könnte schwierig werden für mich, aber wenn man sieht, dann was es braucht, jetzt eben unter, jetzt mal hinter der 240 da, den absoluten Monstern, dann ist es eigentlich nichts mega Spezielles. Oder mein Coach sagt immer, ein average race wins. Oder wenn man 5 Minuten schwimmt, 234 Rad fährt und 250 läuft, was für einen Profi, ohne überheblich zu sein, relativ average ist, je einzeln. Und das zusammenrechnet, dann ist man unter den ersten 5 in Hawaii. Mhm. Oder in den nächsten 8. Und wenn man sich das so vorstellt, das ist nichts Extremes. Ja, und von dem her, was es braucht, um Zürich, Hawaii ganz oben zu stehen, das ganz oben wird ist sehr schwierig, aber wenn man dann nach hinten schaut, ist es eigentlich nichts, was die meisten Profis nicht können, aber sich dann je nachdem auch einfach selber im Weg stehen.
Wie meinst du im Weg stehen? Indem sie sich das vielleicht nicht so hundertprozentig zutrauen, oder wie?
Zutrauen, nein, einfach wirklich der Herdentrieb auch, oder die Renndynamik, okay. Die in Hawaii dann einfach, wenn die 30 Besten einfach auf dem Rad sind und dann wird geballert, bis einfach dem Wurf hinterher, bis einer ums andere einfach danach den Fallschirm aufmacht, oder es ist so, wenn man da den Highway rausläuft und dann war ich so irgendwie so Position 25, kann ich mich erinnern, vor 2 Jahren. Und dann sieht man vorne einfach, das sind die 24 Besten der Welt, die vor dir sind. Und davon siehst du 4 und davon laufen, spazieren 2. Oder? Da denkst du, aber es sind die Besten der Welt, was machen die da? Oder? Und dann, wenn du dann wirklich, und das ist dann auch, weshalb zum Teil dann in Hawaii der Unterschied von den Profis zu den Age-Gruppen geringer ist. Oder auch manchmal ein Age-Grupper von der Zeit her sehr nahe an einen Profi herankommt. Mhm. Weil zum Teil der Profi dann taktische Entscheidungen machen muss oder macht, die ihm die Chance auf das absolute Top-Resultat bewahren, aber dann eben auch das Risiko steigern für ein richtig schlechtes Rennen. Mhm. Und ich glaube, das passiert einfach in Hawaii mehr als in anderen Ironman.
Okay, verstehe ich, ja. Ja, jetzt habe ich noch zum Abschluss eine kleine Tri-Blitz-Runde. Das heißt, 5 Fragen mit 5 ja, relativ spontanen Antworten von dir.
Aber ich bin Langdistanzathlet, so Speed ist nicht meine Stärke, gell? Also,
lass dir ruhig Zeit.
Ein paar Sekunden.
Lass dir ruhig Zeit, kein Ding. Hast du Bock drauf?
Ja, los.
Okay, kommen wir zur ersten Frage und zwar, was ist so deine Lieblingsbeschäftigung am Ruhetag? Was machst du am liebsten, wenn du Ruhetag hast?
Ja, wir haben 2 Katzen und ich ziehe denen jeweils die Zecken aus dem Fell.
Oh Mann, das ist auch eine tolle Arbeit, oder?
Ja, genau, ja.
Ich kenne es von unserem Hund, ja. Das ist ja. Ein bisschen schmerzhaft manchmal für ihn. Und kommen wir zur zweiten Frage. Was ist so dein Lieblings-After-Training-Snack, wenn du so...
Ich werde dann, wenn du so online machst, dann gleich danach noch auf einen Foodblog machen auf Instagram. Das ist so die Recovery Bowl, da nehme ich... so ein Löffel 2 Mascarpone, 2 Deziliter Kokosmilch,
ja.
Himbeeren und so 20 Gramm Proteinpulver, Whey-Proteinpulver. Mhm. Und dann nehme ich einen Löffel, mische das alles schön durcheinander und haue mir noch eine richtige, schöne, große Portion Erdnussbutter rein. Dann habe ich so ein bisschen Kohlenhydrate, die darf ich ja, und schön viel Fett. Und auch die Proteine.
Da bin ich gespannt auf das Bild, ja. Ja, kommen wir zur dritten Frage. Und zwar, hast du einen Tick oder eine Marotte, sportlich oder privat?
Ja, ich mag es überhaupt nicht, nach einem Training Musik zu hören. Also ich fahre immer mit Musik ins Training, vor allem morgens so ins Schwimmtraining. Mhm. Wacht auf mit den Morgenshows im Radio und dann sitze ich wieder ins Auto rein und dann läuft da mega laut die Musik vom Jan, der vor dem Training aus dem Auto stieg. Ja. Und das Erste, was ich mache, ist immer gleich ausschalten. Und auch nach harten Lauftrainings oder so, ja, immer wenn ich nach einem Radtraining oder einem allgemeinen Training ins Auto steige, das Erste, was ich mache, ist die Musik ausschalten.
Okay.
Und meine Frau ist ja Eiskunstläuferin gewesen und dementsprechend ja auch ist die Musik in ihrem Blut und die Bewegung dazu. Und sie lacht mich da immer jeweils ein bisschen aus.
Stark. Aber wenn du so auf dem Weg zum Training bist, hörst du, welche Musik hörst du so?
Ich bin da wirklich ein Banause. Ich höre, was gerade läuft.
Also, okay. Das ist, ja. Also die Charts, oder wie?
Ja, Charts, Radio, einfach so die Klassiker. Da bin ich wirklich relativ entspannt.
Hörst du auch Podcast?
Deinen habe ich sicher jetzt auf dem Radar. Sonst Podcasts bin ich irgendwie nicht so aktiv, weil ich, wenn ich auf dem Rad bin, mich konzentrieren muss.
Ja, das ist klar.
Aber also auch Indoor. Und sonst ist einfach allgemein so die, ich lese sehr viel. Also ich bin eher, ich lese eher, als ich höre.
Okay. Kommen wir zur vierten Frage. Und zwar, hast du ein Motto, einen Motivationsspruch oder ein Motivationslied oder Zitat, mit dem du dich so pusht?
Es war sehr lange, das Einzige, was schlimmer ist, als zu verlieren, ist aufzugeben.
Mm, ja. Nach wie vor oder gibt's ein Neues?
Nee, das ist wirklich so ein Grundsatz, den meine Karriere sehr geprägt hat. Aber sonst will ich mir auch irgendwie ein bisschen die Flexibilität lassen, um nicht so einem Idol nachzueifern oder einen fixen Spruch zu entsprechen.
Na klar. So, dann kommen wir zur letzten Frage im Triblitz und ich kann mir schon die Antwort denken, aber stell sie dennoch. Was ist so dein nächstes sportliches Ziel?
Ja, ist natürlich klar, 21. Juli, Landiwiese, die letzte Austragung des Ironman Zürich. Ich habe die Ehre, mit der 1 zu starten. Und ich habe das Rennen jetzt einmal gewonnen. Das ist ein großes Karriereziel. Mhm. Dass ich einen dicken, fetten Haken hintendran setzen konnte letztes Jahr. Mhm. Aber jeder, der mich schlagen will, der wird blüten müssen. Und wenn mich einer schlägt, dann hat er geblutet wenigstens.
Das ist eine Ansage, ja. Aber ich denke, das ist ja normal auf dem Profiniveau. Also du wirst dich dann nicht irgendwie kampflos geschlagen geben. Mit Sicherheit nicht.
Definitiv nicht. Das Schöne ist ja eben, das ist schon ein bisschen eine andere Ausgangslage jetzt mit der 1 so. Aber andererseits, ich sport gestern ja noch, oder sagen wir mal so, letztes Jahr am 29. Juli, 5 Minuten nach Zieleinlauf, wurden die Uhren wieder auf Null gestellt, oder? Das, was ich letztes Jahr geliefert habe, das bringt mir dieses Jahr gar nichts.
Ja, der Blick ist nach vorn gerichtet, ja.
Ja, morgen sind 2 Stunden Long Run auf dem Plan und 5 Kilometer Schwimmen. Mhm. Heute waren es 3 Pässe, 6,5 Stunden Rad im Regen da im Engadin. Wahnsinn. Von dem her, der Blick ist eindeutig nach vorne gerichtet Richtung Zürich und der Fahrplan stimmt.
Klasse. Hey, dann drücken wir dir ganz, ganz doll die Daumen für die weitere Vorbereitung auf Ironman Zürich.
Und, danke vielmals.
Dass du ja verletzungsfrei, unfallfrei, gesund bleibst, weil es wirklich auch eine Ofen allem. Und dann wünschen wir einen ganz, ganz tollen Race Day dort in Zürich und dass es dann ja vielleicht mit der direkten Quali nach Hawaii klappt.
Das wäre natürlich cool. Ja, danke vielmals für die Zeit.
Vielen, vielen Dank, dass du heute mit an Bord warst und wie gesagt, alles, alles Gute für die Zukunft und
cool, ciao.
Ciao, ciao.
Das war die heutige Ausgabe vom Tri-Circuit Podcast mit einem Interview mit Triathlon-Profi Jan van Berkel. Alle im Interview angesprochenen Links, zum Beispiel auch zum Instagram-Account von Jan, findest du in den Shownotes in der Podcast-App deiner Wahl, beziehungsweise auf der Tri-Circuit-Website. Du magst keine weitere Folge des Tri-Circuit Podcast mehr verpassen? Dann abonniere den Podcast in der App deiner Wahl. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensport-Serie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 11 Destinationen, 1000 Geschichten. Bis zum nächsten Mal.